Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt beim Anfang auch relativ ausführlich gesprochen, weil das die ganze Einführung ins Thema war. Ich denke, der jetzige Vortrag wird etwas kürzer werden. Trotzdem ist auch dieses Thema, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht um unsere Gesinnung, um unser Denken. Und das ist uns, denke ich, auch schon aufgefallen, dass unsere Sünden in unserem Denken beginnen. Oder? Zuerst mal kommt das Denken. Und sie sah die Frucht, dass sie begehrenswert war. Und dann kommt die sündige Handlung. So wie wir denken, so handeln wir letztlich auch. Und deswegen muss unser Denken, unsere Gesinnung sich ändern, wenn wir von fleischlichen Christen zu geistlichen Christen werden sollen. Ich möchte mal anfangen aus 1. Korinther 3 die ersten Verse vorlesen, wo der Apostel Paulus durch den Geist Gottes geleitet eine Diagnose des Zustandes der Korinther liefert. Und ich denke, wir können uns da alle auch ein Stück wiederfinden. 1. Korinther 3, da heißt es, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Ja, wir müssen das von der Lehre der Schrift, denke ich, unterscheiden. Ein Ungläubiger, der ist im Fleisch. Ein Gläubiger, der ist im Geist, von der Stellung her. Im Fleisch sein heißt, dass wir Angehörige der von Gott abgefallenen Adamsrasse sind. Dass wir eine sündige Natur haben, dass unser ganzes Wesen Rebellion gegen Gott ist. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn wir unter der Herrschaft des Fleisches sind, dann sind wir Feinde Gottes. Ein Kind Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass es den Heiligen Geist hat. Und dass es von der Stellung her gezählt wird von Gott im Geist, in Christus. Ja, das ist unsere Stellung. Die Stellung jedes Gläubigen, auch des Fleisches. Denn der fleischliche Gläubige, der ist ein Kind Gottes, er ist im Geist, aber er verhält sich nicht seiner Stellung gemäß. Ja, das sind diese Royals, diese Königssöhne, die sich benehmen, als seien sie irgendwelche Rockerbanditen. Ja? Die haben eine Stellung, die sie eigentlich zum Adel verpflichtet, aber sie kapieren das nicht mehr. Sie leben, als wären sie keine Adligen. Ja? Das gibt es im realen Leben. Aber geistlich gesehen gibt es so etwas auch, nämlich Kinder Gottes, die eigentlich Priester Gottes sind, die Geheiligte in Christus sind und die sich benehmen, als seien sie normale, sündige Fleischesmenschen. Und das ist der fleischliche Zustand. Dieselben Korinther, die der Apostel Paulus hier fleischlich nennt, die nennt er im ersten Kapitel Heilige und Geliebte. Ja, was jetzt? Sie waren der Stellung nach Heilige und in ihrem Wandel war noch viel Unheiliges. Und wie ist es bei uns? Tja, je nachdem, wie man das sieht, oder? Ich glaube, bei uns könnte man das auch so sagen. Sicher unterschiedlich, aber der Stellung nach sind wir geheiligt, gerecht gemacht in Christus, vollkommen gemacht in Christus, aber nach unserem Wandel haben wir alle mehr oder weniger noch Fleischesdinge, Weltliches, Sündiges an uns, oder? Also ich habe es jedenfalls. Ja, und jetzt kommt dieses Spannungsfeld. Ihr seid Kinder Gottes, aber ihr wandelt nach Menschenweise. Wie ein normaler Heide wandelt ihr. Das stimmt doch fast nicht. Das passt doch nicht zusammen. Ihr seid Unmündige, obwohl ihr eigentlich schon über die Babymilch hinaus sein solltet. So sagt es der Apostel den Korinther. Ihr könnt die weiterführende Lehre nicht hören, nicht verstehen. Muss das der Herr von uns auch sagen? Also das ist der Punkt, was der Apostel Paulus den Korinthern hier vorhält. Ihr könnt nicht die fortgeschrittene Lehre der festen Speise vertragen. Und es gibt manche Christen, die auch aufbegehren, wenn sie feste Speise bekommen. Es gibt manche Christen, die sagen zum Beispiel, ich kann das nicht hören mit dem Kreuzesnachfolge, mit Christus gekreuzigt und gestorben, Selbstverleugnung, Leiden. Das will ich alles nicht hören. Ich will nur hören, dass Gott es gut mit mir meint und dass Gott mich segnet. Ja, das tut Gott. Das ist eine Seite der Wahrheit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und Gott kann uns gar nicht segnen, wenn wir uns gegen die andere Seite, gegen diese Vertiefung des geistlichen Lebens sperren, wo es eben um die Kreuzesnachfolge geht. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Ohne das geht's nicht. Und wenn man sagt, das kann ich nicht hören, ja, dann ist man zumindest noch auf einem sehr unmündigen Stand und man kann gar nicht geistlich wachsen, weil die feste Speise gehört zum Wachstum dazu. Ja, wenn du einem Fünfjährigen immer noch einen Schoppen mit Babymilch gibst, der wird nicht mehr nicht gesund wachsen, ja, der braucht andere Sachen. Und genauso ist es auch bei uns im geistlichen Leben. Ja, es ist eine Frage des Denkens. Ich finde es so interessant, was der Herr Jesus dem Petrus sagt in Matthäus 16, Vers 23. Da geht es ja genau um diese Dinge. Ich lese mal ab Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Tja, was war da? Der Herr spricht von Leiden, von seinem Sterben. Und der Petrus denkt wirklich menschlich. Er sagt, mein geliebter Herr soll leiden, niemals. Schone dich selbst. Haben wir das auch schon gehört? Durch eine Stimme. Wenn es um Leiden geht, um schwierige Entscheidungen, um Gehorsamschritte, schone dich selbst. Behalte dein Eigenleben. Sei doch nicht so fanatisch. Du übertreibst es mit dem Christsein. Schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Das ist die Stimme unseres Fleisches. Nur nicht leiden. Nur nicht Gehorsamschritte tun müssen. Nur nicht heilig leben und damit anders als die anderen und ein Gespött werden für die Nachbarn. Ja, was sollen denn die Leute sagen, wenn ich so lebe, wie Gott es sagt? Das geht doch gar nicht. Das ist doch unnüchtern, oder? Und der Herr Jesus macht deutlich, der Petrus hatte die besten Absichten, er war gläubig, aber der Satan hat ihn in dem Moment benutzt, um dem Herrn Jesus einen Fallstrick zu legen, einen Stolperstein, ein Ärgernis. Und dann sagt der Herr Jesus zu Petrus, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und das ist das Problem mit unserem Fleischlichsein. Ja? Wir sind Kinder Gottes, wir sind in Christus, wir haben eine himmlische Berufung, eine himmlische Stellung, mit Christus gekreuzigt, gestorben unserem alten Leben, auferweckt zu neuem Leben und versetzt in die Himmelswelt. Epheser 2. Das heißt, wir sollten eigentlich die Dinge von oben mit einer göttlichen Sichtweise beurteilen. Wir sollten alles von Gottes Sicht aus sehen. Dann wären wir geistlich gesinnt. Aber wenn wir die Dinge menschlich sehen, dann richten wir Schaden an in unserem geistlichen Leben. Wir betrügen den Herrn, wir blockieren Frucht, die wir bringen können. Nimm so ein Beispiel. Ja? Als Christ lebst du im Beruf, und irgendwann zitiert dich dein Chef zu dir und macht dir einige Vorwürfe und kritisiert deine Arbeit, vielleicht auch ganz ungerechte Vorwürfe und tadelt dich. Was macht man da jetzt? Eine Möglichkeit ist, dass man sagt, so eine Unverschämtheit, das lasse ich mir nicht länger bieten. Morgen liegt denen die Kündigung auf dem Tisch. Oder man könnte ja auch sagen, Herr, was hast du mir dadurch zu sagen? Du hast es so gemacht, dass mein Chef mich jetzt zur Schnecke gemacht hat, mich kritisiert hat. Ist da vielleicht was Wahres dran? Ja? Es gibt ja manchmal Sachen, da greifen uns Leute an und sie haben zu 80% Unrecht, aber 20% ist was Wahres. Können wir das irgendwie annehmen oder wischen wir das pauschal vom Tisch? Ja? Und wenn wir die Dinge aus Gottes Hand annehmen und mit Gottes Sicht sehen, dann wissen wir, Gott hat eine gute Absicht mit dem, was uns da widerfahren ist. Wenn wir es menschlich sehen, sind wir empört, wir regen uns auf, wir tratschen vielleicht mit unseren Kollegen drüber und hetzen die auch noch auf gegen den Chef. Ja, und da arbeiten wir aber gegen Gott, oder? Wie ist denn das mit der Obrigkeit? Alle Obrigkeit ist von Gott. Wenn wir der Obrigkeit uns widersetzen, dann widersetzen wir uns Gott. Ja? Das sind so die Dinge. Also wenn wir lernen, göttlich zu denken, dann handeln wir nicht mehr menschlich, sondern handeln wir geistlich. Ja? Das heißt, wir werden Gott die erste Stelle geben und werden unsere Abhängigkeit vom Herrn Jesus in allen Bereichen unseres Lebens zum Ausdruck bringen. In der Ehe, in der Kindererziehung, im Beruf, in der Gemeinde, in unserem ganz persönlichen Verhältnis zum Herrn. Ja, Gott verordnet vielleicht Schwierigkeiten in unser Leben hinein, vielleicht Schwierigkeiten mit dem Ehepartner, vielleicht gesundheitliche Probleme. Ich kann mich dagegen auflehnen, ich kann verbittert sein, ich kann da dagegen kämpfen und arbeiten oder ich kann es annehmen und sagen, Herr, du kannst es verändern, du kannst es aber auch gebrauchen. Ich will einfach mich dir unterwerfen. Und das ist diese Grundhaltung eines geistlichen Christen, dass er sich mit seinem ganzen Leben dem Herrn Jesus unterwirft. Das ist ja eigentlich das, was wir bei der Bekehrung getan haben sollten, dass wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben, dann gehört es nicht mehr uns. Dann haben wir auch keine Verfügungsrechte mehr über uns. Dann hat er das Verfügungsrecht, oder? Aber wie oft nehmen wir das zurück und nehmen doch selber wieder das Steuer unseres Lebens in die eigene Hand, oder? Ich fürchte, das passiert öfters, als wir denken. Und dann gerät unser geistliches Leben in einen unfruchtbaren Bereich. Das ist dann fahren wir wie auf Kies und es knirscht und es reibt und es geht nicht mehr richtig. Ja? Weil wir vom Geistlichen ins Fleischliche gekommen sind. Und wenn wir dann wieder Buße tun, dem Herrn uns anbefehlen, die Dinge ordnen geistlich, dann gehe ich plötzlich wieder wie geölt. Warum? Ja, weil der Geist Gottes wieder wirken kann. Und das sind so diese Dinge, da müssen wir auch ein Gespür dafür bekommen. Ja, wir weichen da immer wieder ab, aber die Frage ist, merken wir das bald und korrigieren wir das oder fahren wir gerade immer weiter im Kies und Sand, bis schließlich die Achse bricht oder der Motor versagt. Ja? Das sollte eigentlich nicht so sein. Wir sollten sensibel werden für die Punkte, wo wir vom Herrn abgewichen sind, wo wir in menschliches Denken statt göttliches verfallen sind. Das können wir nur dann immer bemerken, wenn wir regelmäßig in Gottes Wort lesen. Und wenn idealerweise Gottes Wort in uns bleibt, dann werden wir nämlich überführt. Was hast du jetzt wieder gemacht? Ja. Und das sind so diese Dinge, wo der Geist Gottes uns leiten will zu einem geistlichen Wandel. Und unser Fleisch will uns immer wieder zu einem fleischlichen Wandel verführen. Ich meine, wir lesen ja diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch im Galaterbrief. Das wollen wir vielleicht auch miteinander nochmal lesen. Das ist ja normal. Wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann ist der Geist Gottes in unser Leben eingetreten und will uns leiten. Auf der anderen Seite haben wir immer noch unsere fleischliche Adamsnatur. Es gibt ja diese falschen Irrlehren des Perfektionismus, wo jemand sagt, durch ein mystisches Erlebnis, durch einen Glaubenstrick, habe ich mein Fleisch so vollkommen ausgeschaltet, dass ich nie wieder Versuchungen habe und nie wieder sündige, sondern immer nur im Geist wandle. Ja? Das ist eine Verführungslehre. Ja, diese sogenannte Vollkommenheit, das reine Herz, das gibt es so nicht. Wenn wir ein reines Herz haben, dann dadurch, dass wir uns immer wieder durch das Blut Jesu Christi reinigen lassen. Ja? Aber ein absolut reines Herz ohne Sünden und Versuchung, das haben wir hier auf der Erde. Wir haben unser Fleisch, das gehört zu unserem Leib, deswegen ist es ja miteinander verbunden. Der Begriff Fleisch ist aus meiner Sicht nicht zufällig gewählt. Ja? Diese sündigen Begierden und Haltungen sind in unseren Genen von Adam her drin. Wir müssen es lernen zu überwinden, aber wir können es nicht einfach wegtun. Ja? Früher haben die Mystiker, die Katholischen versucht, ihr Fleisch abzutöten. Ihr kennt das wahrscheinlich besser als ich. Ne? Die haben sich dann gegeißelt, die haben Kettenhemden mit Dornen angezogen, um ihren Leib zu kasteien. Und der Luther hat es ganz klar erkannt, das Fleisch wird dadurch bloß immer schlimmer und immer stärker. Das kannst du nicht abtöten durch Askese. Das kannst du nur abtöten durch das Leben Christi in uns, durch den Geist, der unser Fleisch in den Kreuzestod Christi bringt. Und das beständig. Ja, da werden wir nachher gleich noch drauf kommen. Ja, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, Vers 16 in Galater 5, da lesen wir, ich sage aber, wandelt im Geist. Wandelt beständig im Geist, heißt es eigentlich auch. Ja? So werdet ihr die Lust des Fleisches oder die Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also, dass wir unser Fleisch an uns haben und dass sich das meldet, ist normal. Ja? Das ist einfach ein Zeichen, dass wir hier auf der Erde erlöste Christen sind. Aber dass wir die ganze Zeit den Impulsen unseres Fleisches folgen und leben, das ist absolut unnormal. Das ist ein katastrophaler Zustand. Ja? Im Normalfall ist es so, dass wir manchmal dem Geist und manchmal dem Fleisch folgen. Ne? Dieser Kampf, dieses Hin und Her. Ja? Ich habe vor, nehme mir vor zu beten. Heute ein bisschen länger. Ja? Und dann kommen Anrufe, irgendwelche dringenden Aufgaben, irgendwas geht kaputt, was rasch gerichtet werden muss. Und am Ende merke ich, jetzt ist der ganze Tag abgerottert und ich habe immer noch keine besondere Zeit zum Gebet gehabt. Ja? Das Fleisch hat gesiegt. Und solche Dinge, das ist normal, aber das Ziel Gottes ist, dass wir das Fleisch immer mehr überwinden, in den Tod bekommen und immer beständiger im Geist wandeln und nicht uns immer wieder ins Fleisch reinreißen lassen. Ja? Andere Szene aus dem Leben, ja, meine große Schule, meine Kinder, ja, wir haben 10 davon, ich habe die Schule sehr nötig, das ist ganz offensichtlich. Und ja, dann gibt es eben diese Dinge, dass man sagt dann, hier macht die und die Aufgabe und was natürlich dann nicht gemacht ist, ist die Aufgabe, wenn man 2 Stunden später wiederkommt. Ne? Oh ja, ich habe was ganz anderes machen müssen und das und jenes. Ja, und jetzt kommt die Frage. Ja, bei mir ist es ganz oft eine fleischliche Versuchung, Ungeduld und Ärger. Ja? Und manchmal gelingt es mir, dass ich einfach ruhig bleibe und sage, du, so geht es nicht. Ja? Und oft genug leider verfalle ich in Ärger. Und sagt es schon was Richtiges, aber ich sage es in der falschen Weise, oder? Das kann man leider machen. Und das ist zum Beispiel meine Schule, wo ich immer wieder lernen muss. Und es ist interessant, dass es manchmal bei großen Dingen, wenn es irgendwelche Brüder angreifen und verleumden und irgendwas Größeres ist, da gelingt es uns manchmal leichter im Geist zu bleiben, als bei den ganz kleinen Kleinigkeiten im Alltag, ja? Wenn man müde und gereizt ist und schon 5 Stunden gearbeitet hat und irgendwas Kleines läuft schief. Also so geht es jedenfalls mir. Ja gut, auf jeden Fall, das ist unsere Schule, die ist normal, aber die Frage ist, lerne ich dem Geist immer mehr Raum zu haben, zu geben, oder ich gewinne bei mir ruhig das Fleisch immer mehr Raum? Das ist ein Alarmzeichen. Ja. Eigentlich sollte es so sein, dass diese Dinge immer mehr, dass wir sie unter die Füße kriegen. Und immer beständiger in einen Wandel im Geist hineinkommen. Das ist gleichzeitig auch das Klima für geistliches Wachstum, ganz klar. Ja? Und deswegen heißt es hier, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben. Also hier wird nochmal ganz deutlich gemacht, wenn wir dem Fleisch ganz folgen, wenn wir in Sünde leben, das bringt die Hölle ein und niemals den Himmel. Ein Christ, der in Sünde lebt, der wird das Reich Gottes nicht erben. Ja, es ist ein Unterschied, ob wir in Sünde fallen, das tun wir alle, oder ob wir in Sünde leben. Ja, wenn wir Unzucht, Ehebruch praktizieren, sind wir auf dem Weg in die Hölle. Da können wir reden, fromm reden, sonst noch irgendwas. Das ist ganz glasklar. Ja? Zauberei, solche Dinge. Ganz klar, wenn wir drin leben, wenn wir beständig drin verharren, das ist ein Zustand, der uns das Gericht Gottes einbringt. Und ein wahrer Gläubiger wird nicht in solchen Dingen leben können. Er muss im Grunde Buße tun. Er muss sich reinigen. Der Geist Gottes überführt ihn und bringt ihn heraus, wenn er vielleicht in das eine oder andere hineingefallen sein könnte. Ja, aber drin verharren, das ist ein furchtbarer Zustand. Das 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, also Agape-Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben oder durch den Geist leben, so lasst uns auch im Geist oder durch den Geist wandeln. Ja, also wenn wir mehr und mehr lernen, beständig im Geist zu wandeln, dann wird sich das Fleisch in unserem Leben immer weniger auswirken. Es kann seine bösen Früchte nicht bringen. Es ist immer noch da. Wir können ihm auch wieder Raum geben, das ist nicht weg. Aber es ist außer Wirksamkeit gesetzt. Das finde ich so schön in der Übersetzung von der Schlachterbibel. Ich denke, das trifft es ganz genau in Römer 6. Das ist ja der Schlüssel, den uns Gottes Wort hier gibt. Wie gelange ich zu einem Wandel im Geist? Wie kann ich mein Fleisch überwinden? Ich kann es selber gar nicht. Aber Christus hat es schon überwunden. Und wenn ich meine Stellung in Christus bewusst einnehme, dann kann ich Sieg über das Fleisch haben. Das ist eigentlich ein Schlüssel für unser geistliches Leben. Römer 6, ab Vers 7 vielleicht einmal, ab Vers 8. Wenn wir auch mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also eine Grundlehre der Bibel, die in Römer 6 sehr deutlich ausgedrückt wird, ist, wir werden durch den Glauben identifiziert, eins gemacht, in Gemeinschaft gebracht mit dem Tod des Herrn und mit seinem Auferstehungsleben. Das ist der Schlüssel. Wie kann ich mein Fleisch besiegen, das so mächtig erscheint? Meine Begierden, indem ich im Glauben ergreife, es ist mit Christus gekreuzigt und gestorben. Ja? Das, was Christus am Kreuz erlebt und gelitten hat, das ist sozusagen geistlich auch mein Teil und auch seine Auferstehung ist mein Teil. Und auch seine Stellung im Himmel ist mein Teil. Das ist Epheser 2. Mit Christus gekreuzigt heißt, es gibt eine geistliche Realität, da ist mein Fleisch ausgeschaltet. Wenn ich in dieser geistlichen Realität lebe, erfahre ich die Wirkung des Fleisches nicht. Nur wir tun das alle nicht 100% jede Sekunde. Ja? Sonst wären wir wirklich vollkommen. Es gibt in Christus Sieg über die Sünde. Aber weil wir noch Fleisch an uns haben, werden wir nie schaffen, 100% jahrelang jede Sekunde in Christus zu sein. Ja? Wir werden immer wieder da rausgelockt werden, aber trotzdem in Christus ist dieser Sieg da. In Christus, durch die Kraft seines Kreuzestodes, ist mein Fleisch mit seinen Begierden ausgeschaltet. Und das steht in Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Ja? Das ist unsere Stellung. in Christus. Das ist Realität, aber wir müssen sie im Glauben ergreifen. Wenn man sagt, ich fühle mich gar nicht mit Christus gekreuzigt, habt ihr das auch schon mal gedacht? Das ist Unsinn. Das können wir nicht fühlen. Das ist eine geistliche Wirklichkeit, die kann ich nur im Glauben ergreifen. Genauso, ich kann auch nicht sagen, ich fühle mich gerechtfertigt oder ich fühle mich geheiligt. Ja? Das ist der Irrgeist, der Charismatiker und Mystiker, der alle diese Dinge auf die Ebene des Schauens und Fühlens bewegt. Ja? Also ich fühle mich dann heilig, wenn mir ein Engel erscheint und mir sagt, du bist ein Geheiligter des Herrn. Das ist Unsinn. Ja? Das sagt mir die Bibel. Und das ist viel besser, als wenn es mir ein Engel sagt, der sowieso bloß ein falscher Engel ist. Ja? Und genauso kann man nicht sagen, ja, ich fühle mich so unwürdig und so ungerecht, aber wenn die Bibel sagt, in Christus bist du gerecht, dann bist du gerecht, dann musst du diesen Glauben ergreifen. Und dasselbe gilt auch mit diesem mit Christus gekreuzigt. Wenn ich zum Beispiel in mir Ärger und Zorn und Wut aufwallen merke, dann darf ich im Gebet sagen, Herr Jesus, ich gebe das ganz bewusst in deinen Tod. Ich bin mit dir gekreuzigt und diesen Dingen gestorben. Und wenn ich das im Glauben ergreife, dann muss das weggehen. Dann werden diese Dinge keine Macht über mich haben. Das ist ausprobiert, das kann man so erleben. Aber es geht eben durch den Glauben. Ich muss erst glauben und dann erfahren, nicht erst erfahren und dann glauben. Ja? Also das ist eine Stellung und deswegen lesen wir auch in Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür oder rechnet damit, kann man auch sagen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus unserem Herrn. Damit müssen wir im Glauben rechnen, dann erleben wir es auch, nicht umgekehrt. Ja? Also haltet euch selbst dafür, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das Auferstehungsleben des Herrn Jesus ist in mir. Und das ist mein eigentliches Leben. Wenn ich das erfasse, dann habe ich Sieg. Ich lese nochmal aus Galater 2,20 diese Parallelstelle, die das so wunderbar auf einen Punkt bringt. Das Bekenntnis des Apostels Paulus über seinen Glaubenswandel in Christus. Sagt der Apostel, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wir wollen uns daran erinnern, was das heißt. Ich bin mit Christus hingerichtet, gestorben, mausetot. Ja, das heißt ja gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieses Geheimnis. Ja? Solange wir noch in unserem fleischlichen Selbstleben wandeln, werden wir immer sündigen, immer Schwierigkeiten haben, nicht zur geistlichen Reife kommen. In dem Moment, wo wir gelernt haben, dass dieses Selbstleben in den Tod gebracht wurde durch meine Identifizierung mit Christus, durch meine Gemeinschaft mit Christus, dann darf ich im Glauben lernen, das Fleisch zu überwinden und auszuschalten und im Geist zu wandeln. Und dann kommt auch die Frucht des Geistes in meinem Leben mehr und mehr zum Tragen. Und das ist genau der Punkt. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Ganze ist eine Glaubenssache. Ich muss im Glauben damit rechnen, dass ich mit Christus gekreuzigt und gestorben bin und dass Christus sein Auferstehungsleben jetzt in mir lebt. Und dann werde ich es auch erfahren. Und so kann ich in der Kraft Gottes Frucht bringen. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen geistlicher und fleischlicher Gesinnung. Die fleischliche Gesinnung, um das nochmal zu beschreiben, sagt, ist letztlich egozentrisch. Mir, meiner, mich. Ich fühle mich nicht so. Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ja? Das ist das Fleisch. Ja? Wir drehen uns um uns selber, wir folgen unseren Begierden. Und Begierde heißt ja, dass ich etwas unbedingt für mich will, egal ob auch Gottes Gebote dadurch übertreten werden. Das ist Begierde. Ja? Zum Beispiel Geschlechtlichkeit ist einfach ein Bedürfnis. Das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Das ist auch nichts Sündiges an und für sich. Aber die Begierde des Fleisches macht, dass der Mensch sagt, ich will Erfüllung meiner Geschlechtlichkeit, egal was Gott sagt. Ich will es hier und jetzt und sofort und auf Kosten von anderen. Ja? Das ist Sünde. Ja? Die Begierden sind Sünde. Und diese Begierden überwinden wir nur, wenn wir eben im Geist wandeln. Und der geistliche Christ, die geistliche Einstellung, die dreht sich nicht um mich, sondern um Christus. Die geistliche Einstellung sagt, der Herr Jesus möchte das und der Herr Jesus wird mir auch Kraft geben, dass ich diesen Weg gehe. Ja? Die geistliche Einstellung sagt zu Gott, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Die geistliche Einstellung ist, wenn ich auch leide, wenn ich auch Schwierigkeiten habe und zurückgesetzt werde, Hauptsache der Herr Jesus kommt zu seinem Ziel und wird verherrlicht in meinem Leben. Das ist geistliche Gesinnung, oder? Ja? Und das ist ganz klar, wenn ich immer sage, Hauptsache ich komme auf meine Kosten und meine Bedürfnisse werden befriedigt und ich werde gebauchpinselt und anerkannt von anderen Menschen und ich bekomme Ehre, ja, dann kann das nichts werden mit dem geistlichen Leben. Das widerstrebt Gottes Ziel mit uns. Und in dem Moment, wo ich von dieser Ich-Haftigkeit los werde, da kann der Herr Jesus immer mehr Raum gewinnen. Das ist ja dieses schöne Wort, das der Johannes der Täufer gesagt hat, ja. Christus muss immer mehr zunehmen und größer werden in meinem Leben, ich aber muss immer kleiner und geringer werden. Das ist geistliches Wachstum. Und diese Gesinnung brauchen wir, und die kann uns der Herr schenken und will der Geist in uns wirken, dass wir sagen, egal auch wenn ich leide, wenn mein Eigenleben in den Tod kommt, wenn ich Schwierigkeiten erdulde, Hauptsache der Herr kommt zu seinem Ziel. Das ist die Gesinnung des Apostels Paulus gewesen, ja. Und den sollen wir ja nachahmen. Das ist unser Vorbild. Und das ist genau der Punkt. Der Herr will, dass sein Geist zum Ziel kommt. Und der Schlüssel ist das Kreuz. Der Schlüssel ist, dass wir unser Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden kreuzigen. Dann hat der Geist Raum zu wirken. Und dass wir bereit sind, Glaubensschritte, Gehorsamsschritte zu tun, dem Wort Gottes zu folgen, in der Kraft des Geistes, indem wir auf den Herrn Jesus vertrauen und nicht auf unser Fleisch. Vielleicht schauen wir uns nochmal diese geistliche Gesinnung etwas genauer an. Da gibt es ein wunderbares Abschnitt im Philipperbrief, der uns etwas zeigt von geistlicher Gesinnung, wie Gott sie bei uns haben möchte. Ich dachte an diesen Abschnitt in Philipper 2, ab Vers 1, da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ja, da haben wir geistliche Gesinnung. Eine geistliche Gesinnung, die der Geist Gottes allein in uns wirken kann, die uns zur Hingabe an den Herrn Jesus führt, so wie der Herr sich hingegeben hat an den Vater. Er hat in der entscheidenden Stunde in Gethsemane gesagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Das war der Schlüssel zum Kreuz. Und genau diese Haltung brauchen wir auch. Dass wir immer wieder sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Es war das Verlangen des Herrn, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass der Vater verherrlicht hat. Und er hat es gesagt in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht. Und so soll es auch unser Ziel sein. Und dann schauen wir von uns weg. Dann können wir andere höher achten als uns selbst, was uns unglaublich schwer fällt, von unserem Fleisch her, oder? Dann können wir uns selber verleugnen und Kreuzes- und Sterbenswege gehen. Und ohne das Sterben gibt es kein neues Leben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Kennen wir? Das ist ein Prinzip unseres geistlichen Lebens. Wenn wir das nicht berücksichtigen und nicht bereit sind, als Weizenkorn uns in die Erde legen zu lassen und zu sterben, dann bringen wir keine Frucht. Ja? Und es gilt in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, in jeder Lebenssituation. Und das ist geistliche Gesinnung, dass wir bewusst dazu Ja sagen. Dass wir wissen, genau dazu sind wir berufen, dass wir den Tod des Herrn immer mehr erkennen und auch seine Auferstehung. Das sagt der Paulus in Philipper 3. Und ich bin überzeugt, er meinte damit genau das, dass ich immer mehr in diese Gemeinschaft des Kreuzestodes komme, dass ich immer mehr lerne, meine fleischlichen Begierden und Impulse in den Tod zu geben, damit die Auferstehungskraft Jesu Christi immer mehr durch mich wirksam wird. Und das kann jeder Christ erbitten und jeder Christ erfahren. Die Frage ist, wollen wir das? Und wollen wir den Preis bezahlen? Viele sagen das mir vielleicht, der Preis ist mir zu hoch. Dann darf ich aber bitten, Herr Jesus, mach mich bereit zu wollen. Ja? Da müssen wir vielleicht mal, mach mich bereit zu wollen. Mach mich bereit, dass deine Ziele zu meinen Zielen werden. Ich habe vielleicht ganz egoistische Ziele. Karriere, Lebensglück, Erfüllung, Genuss. Und da muss ich lernen, nein, sondern meine Erfüllung besteht darin, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit meinem Leben. Dann habe ich wahrhaftige Erfüllung. Und wenn ich das von der Ewigkeitsperspektive her betrachte, dann werde ich viele fleischliche Dinge, an denen ich jetzt festhalte, im Licht der Ewigkeit als Verlust erachten müssen. Wo wir dann vielleicht sagen müssen, hätte ich doch nur die Führung des Herrn befolgt, hätte ich doch nur mein Eigenleben da in den Tod gegeben und meine Fleischlichkeit verleugnet und den Weg des Herrn erwählt, ich hätte so viel mehr Segen und Frucht wirken können. Wisst ihr, es ist mal ganz gut, wenn wir unser Leben einmal von dieser Perspektive her betrachten, des Richterstuhles des Christus, wo jedes Kind Gottes vor eine unbestechliche Bilanz gestellt wird. Ja? Da wird der Herr uns zeigen, und zwar in Liebe und Wahrheit, wie es um unsere Herzensmotive, um unsere Taten, um unsere Werke bestellt ist. Da wird vielleicht manches Lob und Lohn empfangen, das wir gar nicht beachtet haben, wo wir das nie gedacht hätten. Aber es wird vielleicht auch das ein oder andere verbrennen, wo wir gedacht haben, das ist mal ein ganz besonderes Verdienst von mir. Und wenn wir unser Leben danach ausrichten, dass wir wirklich an diesem Tag der Rechenschaftslegung von unserem Herrn ein Lob bekommen. Recht so, du guter und treuer Knecht. Ich glaube, dann haben wir unser Leben gut ausgerichtet. Ja? Das sind himmlische Ziele. Trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist himmlische und geistliche Gesinnung. Ja. Und wir dürfen den Herrn bitten. Ich denke, wir alle müssen ein Stück sagen, ich habe noch ganz viel fleischliches Denken, fleischliche Gesinnung an mir. Wir dürfen den Herrn bitten, Herr, verändere mich. Herr, führe mich zu deinem Ziel. Lass mich lernen, göttlich zu denken und nicht menschlich. Das ist keine Schande, wenn wir da ganz ehrlich bekennen, Herr, ich bin noch nicht so weit. Da bin ich weit entfernt davon. Das ist im Grunde sehr gut, wenn wir das ehrlich bekennen. Es ist viel schlechter, wenn wir irgendein frommes Theater spielen. Das ist vor Menschen schon schlecht und vor Gott können wir es gar nicht. Ja? Gott sieht uns ganz genau so, wie wir wirklich sind. Und je ehrlicher wir da sind, desto besser für uns. Ja. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch sehen, der Herr ist barmherzig und geduldig und gnädig. Er ist unser Vater. Er hat uns lieb und deswegen züchtigt er uns, aber er hilft uns auch, ermutigt uns und gibt uns viel Gnade und Geduld in diesem schwierigen Prozess der Umgestaltung. Ja. Es ist nicht so, dass man sagen müsste, jetzt habe ich vielleicht in manchem Gott jahrelang widerstanden, jetzt ist alles schon zu spät, jetzt kann ich gerade so weitermachen. Ja, das wäre völlig falsch. Ja. Sondern auch wenn wir vielleicht schon älter sind und vielleicht manches versäumt haben, es ist immer bei Gott die Chance des Neuanfangs, die Chance der Vergebung, die Chance, dass wirklich das Lebenswasser des Heiligen Geistes frei fließen und sprudeln kann in einem Leben, das, wo es vielleicht vorher sehr begrenzt war und sehr blockiert war, und dass der Herr durch uns Frucht bringen kann und geehrt wird. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir von der fleischlichen zur geistlichen Gesinnung kommen und dass wir wirklich auch bereit sind, den Herrn zu ehren mit einem Leben der Liebe und der Selbstverleugnung. Da möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir dazu wirklich bereit sind und dass wir ihn wirken lassen. Wir müssen es und können diese Dinge gar nicht selber machen. Aber was Gott braucht, ist unser Einverständnis. Was Gott braucht, ist unsere Bitte, dass wir selber bereit sind zu diesem Wachstumsprozess, dass wir ehrlich sagen, wo wir stehen und dass wir ehrlich auch sagen, Herr, verändere du mich und vielleicht manchmal auch sagen, Herr, meinen Widerstand gegen geistliches Wachstum, überwinde du den. Nimm ihn weg und mach mich bereit, den Preis für geistliches Wachstum zu bezahlen. Und da wird der Herr hundertprozentig drauf hören. Und wir werden auch sehen, wir werden nur die Gewinner sein, geistlich gesprochen, wenn wir so einen Weg zulassen, wenn wir uns darauf einlassen. Ja? Gott beschenkt uns, Gott segnet uns. Wie gesagt, wenn ich mir anschaue, was im Laufe dieser Jahre alles auch der Herr gearbeitet hat, und es waren manchmal unangenehme Situationen, ich muss sagen, die ich am wenigsten nochmal erleben wollte, das waren die wichtigsten. Das waren die, die mir sehr gut getan haben. Heilsamer Zerbruch, schwierige Situationen, die man mit dem Herrn durchgehen durfte und man durfte sehen, er hat da Frucht dadurch gebracht. Ja? Da ist etwas Gutes draus geworden. Und in dem Sinn möchte ich uns allen da viel Mut dazu machen, dass wir diesem gütigen, gnädigen Herrn, diesem gütigen Vater im Himmel vertrauen, dass er doch durch seine Erziehungsarbeit uns beschenkt und nicht beraubt. Und dass der Schaden und der Raub ist im Grunde, wenn wir fleischlich leben. Ja? Wenn wir dem Geist leben und dem Herrn nachfolgen, dann haben wir nur Gewinn draus. Aber es kommt natürlich immer darauf an, von welcher Seite wir das sehen, ja? Ob wir göttlich oder menschlich denken. Aber da möchte ich uns alle ermutigen und uns da auch dieser Gnade des Herrn anbefehlen, der wirklich uns verändern kann. Vielleicht lesen wir dazu noch so eine Verheißung aus dem Wort Gottes, aus 1. Thessalonicher 5, ab Vers 23, und dann wollen wir da auch abschließen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen.